wozu der Glaube uns befähigt. So lautet heute Morgen das Thema, wenn wir in Hebräer 11 hineinschauen, wie Hartwig schon angekündigt hat, um dort verschiedene Glaubensvorbilder, Vorbilder aus dem Alten Testament genauer anzuschauen, sie aus Gottes Sicht zu betrachten, wie bewertet er ihren Glauben und was können wir von ihnen lernen. Gerne dürft ihr mit mir aufschlagen, Hebräer 11, wir lesen ab Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. In den letzten beiden Versen des vorigen Kapitels 10 hat der Autor das Wesen des Glaubens mit einem Lebensweg verglichen, an dem Gott gefallen hat. Er hat dazu aufgerufen, auf diesem Weg zu bleiben, bis zum Ende, bis einem der Lohn der Siegeskranz zuteil wird. Und er unterstreicht nun seinen Aufruf hier in Kapitel 11 anhand zahlreicher Beispiele von Glaubenshelden aus dem Alten Testament, von Männern, wo der Glaube wirklich das Zentrale war, die Nummer eins, die unverzichtbare Bedingung für ihr gottgefälliges Handeln. Der Glaube hatte sie angespornt. Das war ihr Motor für ihren Lebensstil mit Gott, für ihre Ausdauer, auch in schweren Zeiten oder gerade auch durch schwere Zeiten hindurch. Und von ihnen dürfen wir lernen, wozu der Glaube uns befähigt. Nämlich erstens, Glaube befähigt uns, gottgefällige Opfer zu bringen. Das sehen wir am Beispiel von Abel. Das zweite ist, Glaube befähigt uns, gottgefällig zu leben. Henoch dient hier als Vorbild. Und das dritte ist, Glaube befähigt uns, im Gehorsam für Gott tätig zu sein. Das sehen wir am Beispiel von Noah. Bevor der Autor jedoch mit seiner Aufzählung der Glaubensvorbilder startet, benennt er zunächst einige Grundgedanken zum Thema Glauben. Was macht Glaube aus? Welche Auswirkungen hat es im Leben, wenn wir an Gott glauben? Der Hebräerbriefschreiber wagt es hier als einziger im Neuen Testament, den Begriff Glauben ein Stück weit zu definieren. Beziehungsweise genau genommen ist es gar keine Definition, was Glaube ist, sondern es geht vielmehr darum zu zeigen, was Glaube bewirkt. Die Auswirkungen, die sich im Leben zeigen. Wie es in Vers 1 heißt, wir lesen dort, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Menge übersetzt, es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Tatsachen, die man mit den Augen nicht sieht. Das heißt, zwei wichtige Dinge werden hier über den Glauben gesagt. Glaube rechnet zum einen mit der Erfüllung der künftigen Dinge und Glaube bezieht die Realität der unsichtbaren Welt in seinen Alltag mit hinein. Glaube ist also viel mehr als ein Nichtwissen. Der Gläubige, er lebt durch den Glauben in einer neuen Realität, in der die ewigen Dinge schon heute das praktische Leben beeinflussen, durchdringen. Warum? Weil sie für den Gläubigen schon jetzt Wirklichkeit sind, obwohl wir sie mit den Augen noch nicht sehen. Das, was ich hoffe, auch wenn ich es noch nicht sehe, bestimmt nun mein heutiges Leben. Das ist Glauben nach der Bibel. Das ist zwar nicht alles, was man zum Thema Glauben sagen kann, aber ich glaube doch eins vom Wesentlichen. Denn Glauben braucht den richtigen Inhalt. Ich muss an Jesus Christus glauben. Und natürlich braucht der Glaube einen Startpunkt, einen Beginn. Irgendwann trifft mich die Einladung Gottes und ich werde zur Umkehr bewegt. Ich gehe los, ihm entgegen. Und da, wo der Glaube beginnt, da, wo der Glaube gelebt wird, da verbindet er die Zukunft mit der Gegenwart. Das, was noch aussteht mit dem, wie ich heute lebe. Und deshalb lebe ich heute schon anders, weil ich weiß, dass Gott zuschaut, dass er über mein Leben wacht. Und ich weiß auch, das Beste steht noch aus. Es wird noch in der Zukunft kommen. Ich lebe heute anders, weil ich weiß, dass dieses Leben schon die Voraussetzung dafür schafft, dass sich die Verheißungen von Gottes Wort auf das ewige Leben erfüllen werden. Ja, Glaube ist die Substanz, griechisch steht hier Hypostasis, das Fundament, die Basis für meinen Glauben und auch für meine Hoffnung, für meine Zuversicht, auf die ich mein Leben baue. Gerade der zweite Satzteil, Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, macht sehr deutlich, dass wahrer Glaube eben nicht auf empirischen Befunden basiert, nicht auf Wissenschaft, sondern auf göttlicher Gewissheit. Ich weiß es, weil Gottes Wort es sagt. Und letztlich ist der Glaube auch immer ein Geschenk, eine Gabe Gottes. So lesen wir in Epheser 2, Vers 8. Also nichts, was aus uns herauskommt, was wir selber produzieren können oder müssen. Nein, es ist von Gott. Ein Leben im Glauben hat immer eine Realität vor Augen, die man nicht sieht, die aber trotzdem unser Handeln bestimmt. So wie es Paulus mal in 2. Korinther 5, Vers 7 sagt, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Letzteres liegt uns zwar näher, aber laut Gottes Gebot ist es anders gedacht. Wir leben durch Glauben. Und genau das hat auch die Glaubenshelden hier in Hebräer 11 ausgezeichnet. So sagt es hier der Vers 2. Weil sie eben so eine scharfe geistliche Sicht hatten auf die unsichtbaren Dinge, die noch ausstanden, auf die Segnungen Gottes. Das hat sie durch all die Schwierigkeiten hindurchgehalten. Das hat sie auf dem Weg Gottes festgehalten bis ans Ende. Und deshalb werden sie uns hier vorgestellt. Ein Glaube, so wie sie ihn hatten, ist letztlich der Schlüssel auch zum wahren Verstehen der Welt. So sagt es nämlich Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Das heißt, der Glaube kommt nicht aus dem Verstehen, sondern genau andersrum. Das Verstehen kommt aus dem Glauben. Die Welt sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Aber Gott sagt, du siehst, was du glaubst. Deshalb sagte Jesus auch zu Martha mal in Johannes 11, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du dies und jenes sehen. Das heißt, in geistlichen Angelegenheiten kommt immer zuerst der Glaube und dann das Verstehen. Auch wenn Menschen sich das häufig nicht bewusst sind, der Glaube ist das Mittel, mit dem ich die Fakten richtig interpretiere. Als Beispiel nimmt der Autor hier die Schöpfung. Weil ich eben nicht damals dabei war, bei der Schöpfung, habe ich keine Ahnung, wie die Welt entstanden ist. Egal wie viele Messungen ich mache, egal wie viele Experimente ich durchführe, wie viele Versuche ich mache, ich werde es nicht wissen. Erst wenn zu den Messungen Information dazukommt, idealerweise Information von jemand, der dabei war, damals bei der Schöpfung, dann kann ich diese Information mit meinen Ergebnissen, mit meinen Versuchen zusammenbringen. Dann kann ich die Fakten erst richtig interpretieren. Daher ist natürlich Gott der Einzige, der mir hier weiterhelfen kann, denn er war dabei, bei der Schöpfung. Er berichtet uns, wie es geschehen ist. Und mit dieser Information, die mir eben Gottes Wort gibt, kann ich jetzt verstehen, wie die Schöpfung ablief. Gott sprach und es war. Und er sprach wieder und es war wieder da. Und so weiter. Die Worte Gottes haben diese Erde und das Leben hervorgerufen. Messen kann ich das immer noch nicht, aber ich kann es verstehen und im Glauben annehmen, weil Gott es sagt. Nach dieser kurzen Einführung zum Thema Glauben kommt der Autor eben nun zu den konkreten Glaubenshelden des Alten Testaments. Und er beginnt ganz am Anfang bei 1. Mose 4 mit Abel. Von ihm lernen wir, und das ist unser erster Punkt, wie der Glaube uns befähigt, gottgefällige Opfer zu bringen. Das heißt hier in Vers 4, ich lese es uns nochmal: Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Die beiden Brüder Kain und Abel, sie opferten damals, was ihrem Beruf entsprach. Als Ackerbauer brachte Kain etwas von den Früchten des Feldes dar. Und der Abel als Schafhirte, er brachte von seiner Herde ein Tier als Opfer für Gott. Aber Abels Opfer, wir wissen es, nahm Gott an. Das von Kain verweigerte er. Warum? Im Bericht von den Opfern der beiden Brüder Kain und Abel in 1. Mose 4, da bleibt der Glaube Abels unerwähnt. Daher gibt uns der Hebräerbriefschreiber hier einen wichtigen Schlüssel zum richtigen Verständnis. Wenn er in Vers 4 betont, durch den Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Das heißt, Abels Opfer ist deshalb besser und wird von Gott angenommen, weil er glaubt, weil er sein Opfer im vollen Vertrauen auf Gott dargebracht hat. Nicht irgendwie, sondern im Glauben an Gott. Und indem Gott Abels Opfer annimmt, macht er deutlich, dass Abel in seinen Augen gerecht ist, weil er in richtiger Beziehung, in enger Beziehung mit dem lebendigen Gott stand. Im Gegensatz zu seinem Bruder Kain. Bei ihm fehlte eben diese richtige Herzenseinstellung, Gott gefallen zu wollen. Deshalb lesen wir auch in 1. Mose 4, Vers 7, wie Gott den Kain warnen musste, dass er nicht der Sünde nachgeben sollte, weil sie immer vor der Tür lauert und ihn zu Fall bringen möchte. Aber Kain hörte dort nicht auf Gott. Ihm fehlte also sowohl die Beziehung zu Gott als auch der Gehorsam Gott gegenüber. Und Gott sagt hier sogar, Abel brachte das bessere, größere Opfer, vermutlich weil er eben ein blutiges Opfer dargebracht hatte. Auf jeden Fall heißt es hier, Abels Opfer ist dem Opfer des Kain überlegen. Und da wir ja hier im Hebräerbrief unterwegs sind, passt es exakt in die Argumentationsweise des Autors auch schon in den vorigen Kapiteln, wo es um Jesu Opfer und die Herrlichkeit von Jesu Tod geht. Denn in ähnlicher Weise ist auch der Dienst des Herrn Jesus dem Dienst des Mose und dem Gesetz überlegen. Ebenso auch der neue Bund dem alten Bund überlegen. Besser. Auf uns angewendet heißt es, Abel, er illustriert hier die Wahrheit der Errettung durch den Glauben. Der Kain dagegen steht für den vergeblichen Versuch des Menschen, sich selber durch eigene gute Werke erlösen zu wollen. Wir alle stehen immer wieder in dieser Gefahr, dass wir noch irgendetwas zu unserer Erlösung hinzufügen möchten. Zumindest ein bisschen. Obwohl es weder nötig noch möglich ist. Wir werden eben nicht wegen unseres guten Charakters oder unserer guten Werke gerechtfertigt, sondern nur aufgrund der Tatsache, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Sein vollkommenes Opferwerk. Und darauf vertrauen wir. Darauf setzen wir unseren Glauben. Nur das macht Menschen gerecht vor Gott. Nur das bringt sie in den Himmel. Nur so erlangt ja auch Abel dieses Zeugnis, dass er vor Gott gerecht sei. Denn Gerechtigkeit ist eine Sache des Herzens und der Beziehung mit unserem Gott. Und eben nicht, wie Kain dachte, eine Sache der Rituale. Nein, nicht das Opfer ist entscheidend, sondern der Glaube, der das Opfer heiligt. Das möchte uns Gott hier durch Abel sagen. Er möchte eben nicht nur unser frommes Mäntelchen mit all den tollen, frommen Gewohnheiten, die wir einstudiert haben, sondern, wie es Paulus mal in Römer 12 so schön sagt, Gott will, dass wir ihm unser ganzes Leben als Opfer hingeben. Das ist eigentlich wahrer Gottesdienst. Das ist die einzig wahre Anbetung. Das ist das beste Opfer, das wir Gott bringen können, unser eigenes Leben. Ein zweiter Punkt, wozu uns der Glaube befähigen möchte, ist gottgefällig zu leben. Das sehen wir am Beispiel von Henoch. Der alttestamentliche Bericht über Henoch ist zugegeben sehr sparsam, sehr dünn und eigentlich in nur 4 Worten das Wesentliche zusammengefasst. Henoch wandelte mit Gott. 1. Mose 5, 22. Henoch wandelte mit Gott. Und weil er mit Gott wandelte, so lesen wir dort 2 Verse weiter, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Vielmehr erfahren wir aus dem Alten Testament nicht über Henoch, außer dass er insgesamt 300 Jahre lebte und Söhne und Töchter gezeugt hatte. Und gerne würde man in solchen Leben noch ein bisschen mehr hineinschauen können, so ein bisschen reinzoomen wie mit der Digitalkamera. Vor allem, weil er ja dieses Prädikat von Gott erhalten hat, er wandelte mit Gott. Das muss ein echtes Vorbild gewesen sein. Aber wir finden nichts weiter über ihn. Auch der Hebräerbriefschreiber offenbart uns keine nennenswerten Details aus seinem Leben. Er macht nur eines klar, was ihn ausmachte. Und das war sein Glaube, sein Vertrauen auf Gott. Weil Henoch glaubte, so heißt es hier, deshalb nahm Gott ihn zu sich, sodass er nicht einmal sterben musste. Quasi wie in einem Shuttle-Express durfte er in den Himmel gehen. Glaube hieß für Henoch, ich lebe mit Gott, ich tue, was er sagt. Für ihn war Glaube deshalb viel mehr als nur ein gedankliches Fürwahrhalten von biblischen Wahrheiten oder theologischen Lehrsätzen. Bei Henoch zeigte sich, das lesen wir hier, der Glaube in einem gottgefälligen Lebenswandel. Dieses Zeugnis hatte er sogar von Gott selber ausgestellt bekommen zu seinen Lebzeiten, Vers 5. Und wenn wir in 1. Mose 5 lesen, dann sticht sein Zeugnis dort richtig heraus. Denn in den Versen und Kapiteln davor geht es schon relativ turbulent zu, da geht es um Mord und Totschlag, geht es um stolze Menschen, um Hochmut, Kain, Lamech und so weiter. Auch in den Kapiteln danach, wo es dann um Noah geht, wo uns diese gottlosen Zeitgenossen vorgestellt werden, ist es auch nicht viel besser. Und hier mittendrin, in 1. Mose 5, Vers 22, steht eben plötzlich dieser Satz. Bei ganz vielen anderen Menschen, die genannt werden. Und Henoch wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Also endlich mal einer, der sich wieder auf Gottes Seite stellte, der sich zu seinem Schöpfer bekannte, der weiß, für wen der Mensch geschaffen ist, für wen er leben soll, wem er dienen soll und wem er gefallen soll. Der Vers 6 in Hebräer 11 beantwortet uns danach noch die Frage, kann man Gott gefallen, ohne zu glauben? Geht es? Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, heißt es hier. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also ein klares Nein. Gott hat kein Gefallen an Menschen, die ihm nahen, ohne wirklich an seine Existenz und an seine Güte zu glauben. Ich kann Gott nicht zu meinen Konditionen begegnen. Ich muss erst völlig davon überzeugt sein, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist und dass er es gut mit mir und meinem Leben meint. Dann kann ich wie Abel die Opfer bringen, die Gott gefallen. Und dann kann ich wie Henoch so mit ihm wandeln, dass Gott sich so darauf freut, ihn von der Erde wegzuholen. Und nur dann werde ich auch bereit sein, mit meinem ganzen Leben mich Gott im Gehorsam hinzugeben. Das sehen wir jetzt im dritten Punkt bei Noah. Glaube befähigt uns, im Gehorsam für Gott tätig zu sein. Wir lesen nochmal diesen Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Hartwig hatte uns ja vorher schon einen Teil dieser Geschichte von Noah vorgelesen. Und wie Henoch lesen wir von ihm, auch er wandelte mit Gott. Er führte ein vorbildliches Leben, so heißt es dort, ein vorbildliches Leben unter seinen Zeitgenossen. Und was ihn besonders ausmachte, so merkt es der Hebräerbriefschreiber an, war sein außergewöhnlicher Gehorsam. Er nahm Gott wirklich beim Wort. Er vertraute ihm bedingungslos. Gleich mehrfach lesen wir in 1. Mose 6 diese schönen Worte: Und Noah machte alles genau so, wie Gott es ihm geboten hatte. Alles genau so, wie Gott es ihm geboten hatte. Und das, obwohl sein Vorhaben aus menschlicher Sicht, eine Arche zu bauen, völliger Blödsinn war. Wieso sollte man ein riesiges Schiff mitten in eine Landschaft bauen, ohne dass irgendwo Wasser in der Nähe ist? Nicht mal ein Meer, nicht mal ein See, nicht mal ein Fluss, nichts dergleichen. Überhaupt hatte Noah oder vor Noah hatte noch keiner eine Arche gebaut. Es gab also keinen PDF-Download im Internet, wo das schon andere vor ihm gemacht hatten. Kein YouTube-Video mit Do-it-yourself-Anleitung. Schön die einzelnen Schritte nacheinander. Es gab nicht mal einen Baumarkt, wo er sein Holz kaufen konnte. Er hatte nicht mal eine Kettensäge. Alles musste er
von Hand machen, nicht mal ein Elektrohobel. Keine modernen Hilfsmittel standen ihm zur Verfügung. Das Einzige, was er hatte, das war der Auftrag Gottes. Und den wollte er ausführen. Und dennoch scheint er auch gleichzeitig eine ordentliche Portion Respekt vor diesem Auftrag gehabt zu haben. Ist ja auch nachvollziehbar. Das heißt hier, von Gottesfurcht bewegt, Vers 7, baute er eine Arche zur Rettung seines Hauses. Hier mischt sich also Glaube mit Gottesfurcht. Übrigens eine sehr gute Mischung, wenn es darum geht, das Richtige zu tun. Einerseits ganz Gott zu vertrauen, dass er uns lenkt und leitet, und dennoch eine ordentliche Portion Ehrfurcht an den Tag zu legen. Noah zieht also dieses Riesenprojekt tatsächlich durch. Ein Projekt, das ihn über Jahrzehnte sicherlich beschäftigt hat. Er fängt einfach an, weil er Gott vertraute. Das machte ihn aus. Er fängt an und er hört nicht auf, bis er fertig ist. Das zeichnet echten Gehorsam aus. Durchhalten bis ans Ende. Kein Aufgeben mittendrin, kein Weglaufen, wenn der erste Enthusiasmus schon wieder abgeklungen ist. Nein, Noah hält durch, Jahr für Jahr, bis der Auftrag ausgeführt ist. Eine halbfertige Arche hätte ja auch niemand gerettet, hätte niemand geholfen. Ein halber Glaube rettet übrigens auch niemand. Noahs Glaube und Gehorsam zeigte sich aber nicht nur in der Befolgung des Auftrages, die Arche zu bauen, sondern sie zeigte sich auch in seinem gottgefälligen Lebensstil. Wir lesen am Ende von Vers 7 den interessanten Satz: Durch seinen Glauben verurteilte er die damalige Welt. Wie macht er das? Die Welt verurteilen oder bloßstellen, übersetzen andere. Hoffnung für alle übersetzt noch: Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Das geht schon in diese Richtung, der Unglaube der anderen richtig deutlich machen. Weil Noah eben gläubig war, hatte er in seinem Herzen die Entscheidung getroffen, anders zu leben. Anders als die Menschen um ihn herum ohne Gott. Er lebte, wie es Gott gefiel. Dieses Vorrecht, ganz für Gott leben zu können, sich nicht von der Welt zu beschmutzen und verführen zu lassen, das Vorrecht hatte nicht nur Noah, sondern das haben wir auch. Und so wie schon Noah in einer mega gottlosen Gesellschaft gelebt hatte und die nur nach Genuss, nach Lust und Laune lebte, so sagt es Jesus mal in Matthäus 24, und wie er dennoch treu an Gottes Seite blieb, so sollen auch wir mitten in einer gottentfremdeten Gesellschaft, die sich immer weiter von Gott abwendet, ein Licht sein, ein Licht für unseren Herrn. Und zwar ganz egal, wie der neueste Trend gerade klingt, ob er eher wissenschaftlich angehaucht ist oder eher mit einem grünen Anstrich, oder ob mal wieder eine uralte Weisheit irgendwie herausgezogen wird, ausgegraben wird, nach der wir leben sollen, was der Sinn des Lebens ist, wo man Erfüllung findet und so weiter. Es gibt so viele Angebote in unserer Welt. Und die Menschen lassen sich so schnell täuschen, so leicht verführen, durch die modernen Medien sogar noch um Lichtgeschwindigkeit schneller. Und auch wir Christen fangen oftmals an, diese Welt mit ihren Angeboten lieb zu gewinnen, ihnen nachzulaufen. Auch wir leben oft so, wie es die Meinungsmacher vorgeben, wie der Mainstream uns auftischt und uns in eine Spur pressen möchte. Noah dagegen war anders. Er schwamm gegen den Strom. Er ließ sich nicht von seiner Umgebung beeindrucken. Wir uns hoffentlich auch nicht. In Epheser 5, Vers 11 lesen wir: Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Also auch wir sollen das machen, was Noah gemacht hat. Fehler ans Licht bringen. Das heißt, wer einem echten Christen begegnet, der begegnet einem Menschen, in dessen Leben unnütze Dinge, Unreinheit, handfeste Sünde keinen Platz mehr haben. So war es bei Jesus und so war es auch bei seinen Jüngern. Nicht, dass wir schon fertig sind in puncto Heiligkeit, ganz und gar nicht, aber das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, wir haben eine Meinung als Nachfolger Jesu. Wir sagen Nein zu den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wir sind dagegen, denn wir wollen im Licht wandeln und wir folgen damit dem Licht unseres Herrn. Deshalb stellen wir das Böse bloß. Wie Noah verurteilen auch wir die Welt. Wir sind also nicht neutral, nicht irgendwo dazwischen. Wir werden zwar keine Molotow-Cocktails werfen, uns auch nicht auf die Straße kleben, aber wir werden uns von Sünde und von Unreinheit klar distanzieren. Ein Christ wird sich deshalb auch keine Sachen im Internet anschauen oder im Fernsehen, wo es um Unzucht, um Perversion, um Gewalt, um Rache geht. Wir werden es nicht zulassen, dass sich unsere Gedanken ständig nur darum drehen, wie können wir noch mehr Rendite bekommen, noch mehr Geld, noch mehr Macht, noch mehr Einfluss. Auch eine Radio- oder Fernsehsendung werden wir spätestens in dem Moment abschalten, wo Gott verhöhnt wird, wo man sich lustig macht über die Bibel, wo andere Menschen in den Kakao gezogen werden. Wir haben eine Meinung und dazu müssen wir auch stehen. Denn es ist unsere Aufgabe, die Werke der Finsternis bloßzustellen. So wie Noah durch seinen Glauben die Welt verurteilte. Die Menschen sahen den Noah die Arche bauen. Wahrscheinlich haben sie oft gespottet, gelästert. Aber sie konnten auch seinen Glauben sehen, seinen Glauben an ein Gericht, vor dem ja die Arche Noah und seine Familie schützen sollte. Die Menschen heute, sie sehen uns nach Heiligkeit streben, nach Gottgefälligkeit. Sie sehen, wie wir uns von unnützen, sündigen Dingen fernhalten wollen. Und sie können daran auch unseren Glauben sehen, unseren Glauben an ein zukünftiges Gericht, an die Ewigkeit. Denn warum leben wir so? Weil wir uns wie Noah als Gerechte nach einer Gerechtigkeit sehnen, die Gott uns aufgrund des Glaubens schenken will. Philipper 3. Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist die Art von Gerechtigkeit, die jeder Mensch braucht. Nochmal kurz auf den Punkt gebracht, wollen wir Folgendes aus der Predigt heute Morgen mitnehmen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Gott fragt also nicht nach unseren Qualitäten, nicht nach unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten. Was er sucht, ist unser ganzes Vertrauen. Es ist eine enge Beziehung zu ihm. Ist, dass wir ihm und seinem Wort, seinem Wesen 100% Vertrauen geben. Glaube, er rechnet mit Gott. Echter Glaube erwartet alles von ihm. So haben es auch hier diese drei erwähnten Glaubenshelden vorgemacht, die wir angeschaut haben. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. So übersetzt Hoffnung für alle hier diesen Vers 2. Sie lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Lasst uns das von ihnen lernen, damit auch unser Glaube erstens Gott richtig anbetet, die richtigen Opfer bringt, so wie Abel. Zweitens, dass unser Leben von Anfang bis Ende Gott gefällt, wie bei Henoch. Und dass unser Glaube sich genauso im Gehorsam und in tatkräftigen Werken für Gott zeigt, wie wir es bei Noah gesehen haben. Amen. Lieber Jesus, vielen Dank für diese Vorbilder in deinem Wort, die du selber bewertest aus deiner Sicht, wie ihr Glaube zu dir feststand, wie es Menschen waren, die ganz dir vertraut haben. Und ich bete, dass du auch uns zu Menschen machst, deren Glaube zunimmt, die immer größeres Vertrauen in dich haben, in dein Wesen, in deine Allmacht, in deine Größe, in deine Liebe, aber auch in deine Heiligkeit, in all das, was dich ausmacht. Danke, Herr Jesus, dass du unseren Glauben stärken kannst, mehren kannst. Mach uns zu Menschen, die sich nicht so viel von dieser Welt ablenken lassen, von ihrem Umfeld, sondern die wie Noah vorangehen mit deinen Aufträgen, mit dem, was du uns in deinem Wort geboten hast. Lass uns gehorsam sein, lass uns tätig für dich sein, in deinem Segen unterwegs. Danke, dass du mitgehst, danke, dass du der bist, der diesen Glauben schenkt, und danke, dass du uns immer wieder hilfst, ganz auf dich zu vertrauen, auch in dieser neuen Woche. Amen.